Nun ist vor ein paar Tagen die Urteilsbegründung zum Urteil im NSU-Prozess erschienen. Auf über 3000 Seiten wird da ja begründet, warum das Urteil eben so ausgefallen ist gegen die Angeklagten. Was steht denn eigentlich in so einer Urteilsbegründung? Was ist auf diesen 3000 Seiten oder über 3000 Seiten so verfasst worden?
Das ist natürlich schwierig, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Wir haben ja direkt zum Abschluss des Prozesses das mündliche Urteil gehört. Das waren etwa 3 bis 4 Stunden Text. Da war alles sehr komprimiert zusammengefasst. Das schriftliche Urteil nimmt dies nochmal auf. Insofern ist das auch keine große Überraschung, was in dem Urteil drin ist. Nur die Details, die genaue Begründung, die ist natürlich erst jetzt im schriftlichen Urteil vorhanden. Das Urteil umfasst alles, was im Prozess an Beweisaufnahme erfolgt ist und für das Urteil, für die Entscheidung über die Schuld und über die Strafhöhe bei den Angeklagten verwendet wurde. Es muss also logisch, schlüssig darstellen, welche Beweise erhoben wurden, warum diese Beweise ausgereicht haben und inwieweit diese Beweise die Verurteilung tragen. All dies muss in einem schriftlichen Urteil umfassend und abschließend dargestellt werden.
Und in Reaktion auf genau diese Herausgabe der Urteilsbegründung haben Sie nun mit weiteren NSU-Nebenklageanwältinnen und Anwälten eine Presseerklärung veröffentlicht unter dem Titel »Ein Mahnmal des Versagens des Rechtsstaates«. Und in dieser Erklärung schreiben Sie mit, dass die Urteilsbegründung formelhaft sei, ahistorisch und kalt. Wie zeigt sich das in der Urteilsbegründung des Gerichts, beziehungsweise wie bewerten Sie mit den weiteren Nebenklageanwältinnen und Anwälten diese Begründung des Gerichts?
Ich könnte es mir einfach machen und einfach nur auf die Veröffentlichungen verweisen, die wir direkt nach dem mündlichen Urteil gemacht haben. Ein Teil dessen, was wir jetzt auch kritisieren, haben wir damals schon gesagt. Das Urteil hat in der gesamten Beweisaufnahme den Versuch, tatsächlich das Netzwerk des NSU aufzudecken, nicht unternommen. Es hat sich nur beschränkt auf die Angeklagten, auch an den Stellen, an denen unter Umständen das Verhalten einzelner Angeklagten rechtlich ganz anders zu bewerten gewesen wäre. Also hat sich zum Beispiel überhaupt nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Angeklagte Emminger nicht eigentlich als Mitglied der Vereinigung hätte angeklagt und verurteilt werden müssen. Das Gericht hat sich überhaupt nicht angemessen mit der Situation der Opfer und der Angehörigen, mit den Auswirkungen der rassistischen Ermittlungen und des institutionellen Rassismus auseinandergesetzt, obwohl das nicht so ist, dass das überhaupt nicht in den Prozess reingehört. Die Auswirkungen der Tat für das Opfer sind Strafzumessungsgründe nach dem Strafgesetzbuch. Die sind also zwingend zu berücksichtigen bei der Bemessung der Strafe. Insofern hatten wir immer gefordert, dass man genau hinschaut, was diese Taten tatsächlich bei den Opfern und den Angehörigen ausgelöst hat. Auch das wurde nun in der schriftlichen Urteilsbegründung auf das Minimum beschränkt und wird den Opfern insofern nicht gerecht. Floskelhaft sind die Ausführungen an den Stellen, an denen sehr viele Seiten vollgeschrieben werden mit Ausführungen zur Beweisaufnahme, die einfach nur das wiedergeben, was in zahlreichen Beschlüssen schon geschrieben worden ist, was sich auch zum Teil wiederholt immer wieder, sodass man sagen muss, diese 3000 Seiten gaukeln mehr vor an Genauigkeit und Präzision, als das Urteil tatsächlich umfasst.
Inwiefern gab es da die Erwartung, dass in der Urteilsbegründung dann doch mehr drinstehen wird, mehr Details und auch tatsächliches Wiedergeben dessen, was im Prozess selbst auch ein Thema war, dass das da vorkommen wird, wenn Sie sagen, das mündliche Urteil war ja doch sehr komprimiert. Inwiefern hat man da jetzt auch noch ja mit so einer Spannung gewartet darauf, was in dem schriftlichen Urteil dann drinstehen wird?
Sie treffen einen richtigen Punkt. Eigentlich war nicht mehr zu erwarten. als abgebrühter Rechtsanwalt hätte ich vielleicht auch gesagt, wir brauchen hier keine weitere Presseerklärung machen, das ist doch alles klar seit dem mündlichen Urteil. Die Mandanten, die Betroffenen und auch Teil sind aber der Meinung, dass man sich damit nicht zufrieden geben kann, dass man nicht sagen kann, ja, das haben wir alles schon vor 2 Jahren kritisiert, wir müssen das nicht nochmal sagen, sondern sagen, sie hatten doch wieder die Erwartung, wenn schon 3000 Seiten produziert werden, wenn schon die Presseerklärung des Oberlandesgerichts sich quasi rühmt mit einer ausführlichen Darstellung von 3000 Seiten, dass man noch einmal öffentlich sagt, das wird einem Urteil nicht gerecht. Da stehen die Sachen, die wir erwartet haben und die auch aus strafprozessualen Gründen da drin stehen müssten, stehen da einfach nicht drin. Es ist kein ausführliches Urteil. Es ist kein Urteil, was den Tatbestand umfassend darstellt.
Was ist nun die Bedeutung dieser Urteilsbegründung, die nun schriftlich vorliegt? Das heißt auch für einen weiteren Weg in der Revision?
Die Bedeutung ist natürlich ganz formal. Das Urteil wird zugestellt und nach der Zustellung haben die Beteiligten, die Revision eingelegt haben, 1 Monat Zeit, ihre Revision schriftlich zu begründen. All die Anwälte wie ich zum Beispiel, ich habe ja Verletzte aus der Kolbstraße in Köln vertreten, da ist die Angeklagte Cepet, die für Köln die einzige Angeklagte war, vollumfänglich verurteilt worden. Insofern hatten meine Mandanten gar keine Gelegenheit, gar keine Möglichkeit, Revision einzulegen. Wäre ja auch absurd. Frau Cepet ist genau so angeklagt worden, wie wir das beantragt hatten. Also können wir das nicht angreifen. Der entscheidende Punkt hier für einen Angriff von Seiten der Nebenklage wäre gewesen der Freispruch von André Emminger. Der war ja ursprünglich auch angeklagt gewesen wegen dem ersten Bombenanschlag in Köln in der Propsteigasse. Hier war es aber nur eine Nebenklägerin, die das hätte machen können. Die hat seinerzeit von sich aus gesagt, nach dem Urteil des Oberlandesgerichts hat sie keine Lust, weiterhin darauf zu vertrauen, was der Staat hier produziert, und hat keine Revision eingelegt. Aber der Generalbundesanwalt hat das Urteil angegriffen, hat Revision gegen den Teilfreispruch für Emminger eingelegt, und der Generalbundesanwalt ist jetzt auch in der Verantwortung, diese Revision bestmöglich zu begründen. Das war der zweite Anlass, warum wir diese Presseerklärung gemacht haben, weil wir verhindern wollen, dass der Generalbundesanwalt jetzt in so einer Stimmung von wir legen das weg, wir wollen endlich einen Schlussstrich ziehen, einfach die Revision entweder zurücknimmt oder nicht ausreichend begründet und damit die Sache ganz schnell beendet wird. Und das war uns wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, der Generalbundesanwalt ist jetzt in der Verpflichtung mit allen Mitteln, und der GBA hat ja Personen und Potenzial und Möglichkeiten, eine vernünftige Revision zu schreiben, jetzt auch die Revision zu begründen innerhalb der Frist.
Und wenn das so passieren sollte, was wäre dann der weitere Weg, so eine Revision dann zugelassen wird?
Die wird nicht zugelassen. Die Revisionen gegen dieses Urteil sowohl der Verteidigerinnen als auch des Generalbundesanwalts, also eigentlich der Verurteilten, der Angeklagten und des Generalbundesanwalts, werden schriftlich zum Bundesgerichtshof geschickt. Der Bundesgerichtshof macht dann eine schriftliche Entscheidung darüber. Das kann sicherlich auch noch mindestens 1 Jahr dauern, weil das natürlich eine sehr umfangreiche Prüfung ist des gesamten Urteils und der Revisionen, und macht dann eine Entscheidung und entscheidet dann, ob das Urteil so rechtskräftig wird, wie es jetzt vorliegt, oder ob es ganz oder in Teilen aufgehoben wird.
Sie haben schon mehrfach erwähnt, dass es jetzt mit der Presseerklärung, die Sie mit anderen Nebenklageanwälten, Anwältinnen herausgegeben haben, vor allem auch einen Druckmoment nochmal bedeuten soll für die Bundesanwaltschaft bezüglich einer Revision des Urteils. Und das andere ist aber auch, nochmal in der Öffentlichkeit klarzustellen, dass dieses Urteil, was das für die Angehörigen der Opfer der NSU-Mordserie bedeutet, jetzt, man kann sagen, fast schon 2 Jahre nach dem Urteil, Wie blicken da die Angehörigen der Opfer auf diesen Prozess zurück und auf das, was immer noch ja eine juristische Auseinandersetzung um den NSU-Komplex bedeutet? Was kriegen Sie da von Ihren Mandantinnen und Mandanten so als Nebenklagevertreterinnen mit?
Also ich muss natürlich einleitend sagen, das muss man im Hinterkopf haben, aber das relativiert den Schmerz nicht. Für Angehörige von Ermordeten wird natürlich ein gerichtliches Verfahren niemals einen Zustand herstellen, in dem sie versöhnt sind. Ich meine, die haben Menschen verloren, sie trauern nach. Das Problem ist, sehr viele von den Angehörigen und auch den Selbstbetroffenen haben direkt nach den Straftaten weiteres Leid erfahren durch rassistische Ermittlungen, durch Hinhaltetaktiken, dadurch, dass sie gar nicht ernst genommen worden sind. Das ging viele Jahre und das hat zu unglaublichen Verletzungen geführt. Und das hat ja auch insgesamt zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft geführt, weil sehr viele Migrantinnen und Menschen, die nicht seit vielen Generationen hier in Deutschland leben, das Gefühl bekommen haben, dass sie nicht geschützt werden von deutschen Behörden, dass sie nicht dieselbe Aufmerksamkeit kriegen, wenn ihnen etwas passiert, sondern dass immer Misstrauen ihnen gegenübergebracht wird, dass sie verdächtigt werden, obwohl eindeutig ihre Angehörigen ermordet wurden. Und nach der Selbstaufdeckung des NSU und diesen großen gesellschaftlichen Diskussionen gab es natürlich schon die Hoffnung, dass jedenfalls dieser Teil wieder gut gemacht werden würde, dass die Behörden sich für die Verletzungen, für die Beleidigungen, für das Misstrauen entschuldigen würden, dass man nun, und Frau Merkel hatte das ja nur auch behauptet, alles unternehmen würde, um aufzuklären. Und man hat schon während dem Prozess gemerkt, dass dem nicht so ist, dass die Behörden einfach nicht alles unternehmen, weil beispielsweise der Schutz von Informanten immer noch höher ist als die Information von Opfern und von Angehörigen. Und der Verlauf des Prozesses und auch das Urteil jetzt bestätigen das halt wieder und stellen gefühlt subjektiv für die Überlebenden und für die Angehörigen einfach erneut fest, dass nicht alles getan worden ist, um die Verantwortlichen für ihr Leid auch ans Tageslicht zu bringen. Nicht nur die Mörder und das Netzwerk, ein paar sind ja jetzt verurteilt worden, sondern auch die Verantwortlichen für dieses sogenannte Polizeiversagen. Immerhin, Sie müssen sich anschauen, hier waren Menschen, deren Ehemann, deren Vater umgebracht worden sind und die Polizei hat jahrelang so getan, als wären die selber schuld und selber Kriminelle und oder hätten die Ehefrauen die umbringen lassen oder umgebracht. Das hat schon ein tiefes Misstrauen geschaffen und es ist danach nicht ausreichend wieder Vertrauen geschaffen worden.
Genau an dieses Vertrauen nochmal anzudocken, das nicht geschaffen wurde. Es ist ja auch immer mal wieder zu lesen, dass viele Angehörige der Opfer der NSU-Mordserie jetzt nicht mehr an weitere Aufklärung glauben. Anders schreibt es Elif Kubajik, die Frau von Mehmet Kubajik, der vom NSU ermordet wurde. Sie hat wohl in Reaktion nun auf das schriftliche Urteil, das veröffentlicht wurde, einen Brief an Götzls Senat geschickt, also den Richter Götzl und dessen Senat, in dem sie Antworten einfordert auf ihre Fragen und aber auch selbst ja noch mal formuliert, dass sie eine Hoffnung hat, Antworten zu erhalten und dass sie nicht aufgeben wird, ihre Fragen dazu stellen. Wie sieht es da bei Ihnen als Nebenklagevertreter aus? Inwiefern ist da bei Ihnen eine Hoffnung auf eine tatsächliche, auch juristische Aufarbeitung des NSU-Komplexes noch da?
Die meisten Antworten, die wir seit November 2011 bekommen haben, haben wir bekommen von antifaschistischen Recherchegruppen, von investigativen Journalisten und von Einzelpolitikern, die immer weiter gebohrt haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch mehr Aufklärung kriegen werden in den nächsten Jahren, weil wir nicht nachlassen werden und weil die Recherche und die Nachprüfung und Überprüfung von Nazi-Netzwerken ohnehin fortgeführt werden muss. Denn die spielen jeden Tag eine Rolle. Wir merken das jetzt mit Anschlägen wie in Hanau oder wie in Halle oder die Ermordung von des Regierungspräsidenten Lübcke. Diese Netzwerke sind aktiv und diese Netzwerke sind auch miteinander vernetzt. Und ich glaube, wenn wir Aufklärung bekommen, dann werden wir sie bekommen von investigativen Journalisten, von antifaschistischen Recherchegruppen und anderen. Ich glaube nicht daran, dass wir noch weitere Aufklärung von der deutschen Polizei, dem Bundesgerichtshof, Staatsschutzsenaten an Oberlandesgerichten oder gar dem Verfassungsschutz bekommen, dessen letzter Präsident ja ein Meister des Ableugnens von des Vorhandenseins von Nazi-Strukturen war oder immer noch ist, aber nicht mehr Präsident ist.